Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Nerdcast. Wir hier in einer Viererrunde. Gruppenbild mit Dame Inga Pulver-Haneken ist bei uns. Herzlich willkommen. Wir sind schon total nervös. Hoi. Du sicher auch, mit zwei knackigen jungen Männern hier im engen Raum.
Ich bin mich das gar nicht gewöhnt. Ja.
Herzlich willkommen. Und die guten alten Bäumli und Philipp. Und wir haben eine weitere Folge von unserer Reihe Hidden Gems. Und heute stellt der Philipp sein Herzensalbum vor. Blind Illusion heisst Band und das Album heisst The Sane Asylum, 1988 erschienen. Und Philipp, du erzählst uns, was es mit diesem Album auf sich hat.
Ja, das ist ein Album, das, wie gesagt, 1988 rausgekommen ist, über Combat Records. Hat mir sofort gefallen. Habe ich kennengelernt noch im Atlantis Records. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt, den Laden. Habe ich dort das erste Mal gehört und gekauft. Und eigentlich immer verliebt in die Platte. Auf jeden Fall, Blind Illusion, 1978 gegründet in Richmond, Kalifornien. Richmond ist, glaube ich, ziemlich noch bei San Francisco, glaube ich, auch an der Golden Gate Bridge. Gegründet ist der Mark Biederman, der ist immer noch dabei, als einziger seit dem Anfang. Als Schülerband gestartet, haben ab 79 Demos aufgenommen. Auf jeden Fall ist es dann ein bisschen konkreter geworden, ging so richtig 1988, dann hat sich da das erste Line-Up zusammengetan, das für die Platte dann verantwortlich war. Und das Line-Up, das hat so von Art noch recht in sich, wenn man jetzt das so vorliest. Also Mark Biederman haben wir schon erwähnt, wir werden ihn noch auch noch hören. Dann haben wir, Biederman ist Gesang und Gitarre. Dann haben wir am Bass einen gewissen Les Claypool, vielleicht auch Barne bekannt als Bassist und Sänger von Primus. An der Gitarre haben wir einen gewissen Larry Lalonde, auch bekannt von Possessed, also der hat doch den ersten Possessed und den zweiten wohl auch, da bin ich gar nicht sicher, ich glaube auch auf den zweiten noch gespielt. Und an der Schlagzeug ein Herr namens Mark Miner. Produktion ein bisschen, das ist vielleicht der Punkt, den man schon erwähnen kann, Produktion vielleicht ein bisschen schwierig, ein bisschen, ja, sicher nicht so gut produziert, wie sie es verdient hätte. Wobei Produzent, Mitproduzent ist ein gewisser Kirk Hammett von Metallica. Die Platte mal rausgekommen 1988, hat so durchschnittlichen Erfolg gehabt. Sie haben dann ein bisschen getourt, haben probiert, eine zweite Platte aufzunehmen, hat dann nicht so ganz geklappt. Primus ist auch schneller grösser geworden als wohl erwartet. Und dann hat sich die Band ist dann auch ein bisschen verschwunden, obwohl es immer in irgendeiner Form wieder gegeben hat. Ja. Live gesehen habe ich sie auch einmal. Sie haben ein paar Mal gespielt in Europa, aber ich habe sie erst nur einmal gesehen, vor gut zwei Jahren bald. Und das war eigentlich sehr amüsant gewesen. Wir werden es auch ein bisschen hören in seinen Interview-Statements. Man hört es auch ein bisschen in der Musik. Es ist ein bisschen ab und zu ein bisschen wirr, was er macht. Und so ist er auch gesehen in Persona, der gute Mark Biederman. Das Konzert hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat dann nachher für alle, also nach dem Konzert, hat er für alle, die haben wollen, hat er noch Kung-Fu-Übungen gezeigt und allen das wollen beibringen, wenn man Lust
hatte. Hast du da mitgemacht?
Ja, natürlich.
Das können mitnehmen aus dem Konzert?
Ja, absolut. Nicht nur Musik, sondern ein bisschen Kung-Fu für absolute Anfänger. Sehr amüsant, hat auch ein tolles Line-Up gehabt dort mit dem Doug Piercy an der Gitarre. Das ist der Gitarrist von Heathen und von Anvil Chorus früher noch. Also alles Kult, US-Metal natürlich. Und an den Drums hat er den Andy Galleon gehabt. Das ist der Schlagzeuger von Death Angel gewesen, der auch lange bei Death Angel gespielt hat. Gut, wir dürfen heute auch Soundfiles abspielen, netterweise. Wir haben hier Bewilligung von ihm bekommen. Offenbar gibt es keinen, der die Rechte verwerten will, der uns daran hindert. Das ist ja mal nett. Ich denke, wir fangen mal an mit zwei Soundfiles, also Platte von da, mit dem Song, der heisst The Sane Asylum. Das ist eine Art Intro und der geht dann über einen Song mit dem schönen Namen Bloodshower. Und vielleicht können wir ja zwei Samples schnell reinhören in das und dann das ein bisschen, ja, mal schauen, was so ihre Meinungen dazu sind. We'll be right back. und das geht dann über, das ist wie gesagt Teil vom Intro, das geht über den Song, der heißt Bloodshower. Eben, das sind dann der erste Song, fängt mit diesen zwei Songs an. Ich weiß nicht, ich habe ja als Aufgabe quasi als Husi, wenn man so will, von mir. Da habe ich ja euch gebeten, die Platte für ein paar Mal zu hören. Ja, und fangen wir doch gerade hier an mit diesen zwei Sachen, also mit dem Intro und Blattschauer hinter drin.
Ja.
Und alle los.
Also nur nicht nett sein, gell? Also.
Oh, das habe ich beim Tracks gelernt, nicht nett sein. Da hat mir mein Papi jeweils gesagt, das hau rein.
Genau.
Ja, also ich würde gerne zuerst mal bei der Produktion einhaken. Also,
komisch.
88 und 89, finde ich, sind eigentlich sehr, sehr geile Jahre gewesen, was Produktion, aber Veröffentlichungen angeht. Aber du hast erwähnt, dass der Kirk Hammett dort seine Finger mit im Spiel hatte. Da müsste man, glaube ich, den Bogen schlagen dazu, dass 1988 «Justice for All» rausgekommen ist. Eine sehr kontroverse Produktion. Yep. Und ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee war, den Hammett überhaupt irgendetwas zu produzieren. Ich glaube, der hat einfach seine Ohren noch ein bisschen kaputt gehabt von der Justice for All. Keine Ahnung. Ist zwar mein Lieblingsalbum, ehrlich gesagt, von Metallica, jetzt mal von der Produktion abgesehen. Weil es ist einfach ein geniales Album mit saugeilen Songs.
Ist das der Rasmussen gesehen?
Ja, genau. Der hat irgendwie den Bass vergessen.
Okay. Weiß auch nicht. So als Gegenteil von Born Again von Black Sabbath.
Ja, genau. Ja, aber ja, sie haben schon gemeinsam für die Produktion. Sind beide sehr wirre Produktionen. Also Justice for All wie auch Sane Asylum, finde ich.
Ja, das ist so. Aber es hat also 1988 auch durchaus sehr geile Produktionen gegeben. Da ist Seventh Son von Iron Maiden rausgekommen. Nicht so gern erwähnen, aber produktionstechnisch ist es nicht so schlecht gewesen, ist Manowar. Kings of Metal ist dort rausgekommen. Blind Illusion, finde ich, also die Produktion trägt der Band eigentlich nicht so zu, wie die Musik eigentlich ist. Mhm. Weil, ich meine, der Claypool ist dort dabei. Der hat, glaube ich, auch einige Songs geschrieben dort. Oder mitgeschrieben, genau.
Ja.
Und das hört man auch raus. Es hat so wirklich den ein oder anderen Funk-Einschlag drin. Auch, man hört auch raus, dass der Claypool spielt, was ich sehr geil finde.
Mhm.
Ich finde auch, also grundsätzlich so Prog-Zeugs finde ich sowieso super. Allerdings muss ich sagen, dass die Sane Asylum ist doch in Strecken auch sehr sperrig. Also es ist nicht so einfach zugänglich wie andere Prog-Alben. Und die Produktion macht es irgendwie eben auch nicht besser, finde ich. Also finde ich hure schade, weil wenn das Ding besser wird tönen, dann hat es vielleicht auch ein bisschen mehr Beachtung bekommen. Und zwar die Beachtung, die es sollte haben.
Okay, also Songs okay quasi, Produktion macht es einfach schwieriger.
Ja, genau. Okay. Es ist einfach zum Hören ist es sehr anstrengend, weil es schon sehr anspruchsvoll ist. Und wenn es dann eben auch noch so ein bisschen wattig tönt, dann wird es einfach schwierig zum können folgen.
Okay.
Hast du es eigentlich schon kennt, das Album? Jetzt vor dem Podcast?
Nein, ich habe sehr fest recherchiert und habe mich da schlau gemacht. Und da muss ich. Ich meine, ich kenne X-Bands, die dort mit involviert sind. Ich habe meinen Spickzettel sogar an. Heathen.
Wow.
Genau. Possessed haben wir gehört.
Genau.
Mhm. Und ja, Primus sowieso. Mhm. Also alles, was so aus dem rausgekommen ist, praktisch, ist für mich nichts Unbekanntes. Aber Sane Asylum tatsächlich noch nicht wirklich auf dem Raster gehabt.
Okay. Also ist das für uns alle drei so? Bei Emily hast du es auch nicht gekannt?
Der Name und ich glaube nie einen Ton gehört, trotz okay. Pierre im Atlantis Records.
Wo er Fan war?
Er ist Riesenfan, er hat es mir auch neu gebracht.
Also okay. Es ist ja dann umso wahnsinniger geworden, wo sich die Entwicklung dann mit Les Claypool und Primus und Possessed und so weiter. Dann ist die Band natürlich alles wie kultiger geworden. Und vielleicht zum da der Inga jetzt zu folgen, also darum sind auch Frauen viel schlauer als Männer, weil das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Die Platte war ja viel beachteter, wenn sie anders tönen würde. Wobei, die Produktion hat ja auch seinen Charme. Es gibt ja Leute, die genau das suchen. Aber im Kontext, und das ist eben das Interessante, was du gesagt hast, im Kontext von 1988, also da sind ja Sachen rausgekommen, South of Heaven, Slayer, Poison ist rausgekommen. Aber für mich dort ganz
Nothing wichtig, Shocking.
Nothing Shocking, Jane's Addiction, genau. Aber ich habe dort voll im Living Color Land gesehen. Und man, das ist eine Mörderproduktion, auch mit sehr guten Musikern.
Vivid, ja.
Genau, Vivid. Ja. Aber trotzdem, also wenn du jetzt die zwei Songs, Philipp, die du uns jetzt da Snippets gezeigt hast, wo ich es habe hören, das Intro, das hat mich voll reingenommen und gedacht, boah, freue ich mich auf die Platte. Und dann der zweite Song oder der erste richtige Song, der holt einem richtig ab. Aber es gibt einen Moment, wo es dann eigentlich so, ah, okay, ja. Yeah. Und nochmal ein Riff und nochmal eine Idee und so weiter. Und das ist leider halt ein bisschen das, wie es sich so ein bisschen durchzieht bei mir. Aber natürlich mega cool. Die handwerklichen Fähigkeiten, über die müssen wir nicht diskutieren, sind natürlich unbestritten. Dass das Album auch ein Kultalbum geworden ist, das ist ganz klar. Ist aber für mich im Nachhinein ein bisschen schwierig, auch dass es so vielleicht zu lobhudeln, wie man sollte.
Also mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe eigentlich ein vielversprechendes Intro gefunden. und dann das grosse Abo. Was für mich am schwierigsten war, ist die Stimme. Irgendwie. Ah, ja. Ich habe irgendwie gefunden, so unglaublich uncharmante Stimme. Und einfach irgendwie gefunden, ach, bitte fang nochmal an und hole dich einen anderen Sänger. Ein bisschen so.
Ich glaube, was es auch schwierig macht, ist Mitte und gegen Ende 80er Jahre, da haben wir ja so die Massivproduktionen gehabt. Also unter anderem 88 ist Ram It Down rausgekommen. Yeah. Eigentlich ein Album, das knallt, keiner gut findet oder ganz wenig, aber
doch, sind so. Vor allem Schlagzeuger finden das gut, vor allem.
Aber so einfach die große Produktion.
Yeah, das ist es nicht.
Knallt, ja. Oder ein Bassdrum, oder in einzelnen Ranzen reinhaut und so weiter. Und an das hat man sich in den 80ern gewöhnt und dann ist natürlich so eine Produktion, ist so ein bisschen, ah, okay, Demo.
Ja, es hat einen Demo-Charme.
Aber das kann Charme haben.
Ja, es hat einen Charme, finde ich schon. Mhm. Mir stört es nicht so. Eben.
Ja,
aber so wir haben ja noch Statements von Mark Biedermann selber. Mhm. Und wie halt so oft, wenn man mit Musikern redet, ist so eine obligatorische, typische Frage, ist halt ein bisschen, wie überhaupt das zustande gekommen ist. Oder wie ist überhaupt zu dieser Musik gekommen, woher kommt der musikalisch? Und so weiter. Und da kann man ja vielleicht auch hören, was er sagt. Ich habe dich auch gefragt zu der Produktion, das geht noch ein anderes Thema, aber es ist irgendwie keine Antwort drauf. Okay, also die Frage hat einfach alles übersprungen. Also, ja.
Next.
Das ist wahrscheinlich nachlesbar.
Ja, nein, ich denke, das sagt ja auch etwas aus, wenn er nicht will
antworten. Ich frage den Kirk.
Ja, genau, wir fragen den Kirk. Wir können hier schnell anrufen. Gell? Auf jeden Fall, bevor wir seine Antwort hören, es hat so ein bisschen wie einen Soundeffekt, das ist so gekommen von ihm, so gesehen passt es ja zur Produktion, die auch nicht gerade die allerbeste ist, haben wir da auch ein bisschen wie einen Soundeffekt unter seiner Stimme, das ist 1:1 von ihm, haben wir das so bekommen.
Alright, here we go. I'm Mark Biedermann from Blind Illusion. Well, to begin with, my best friend Dave Godfrey, who is now Dave White, the vocalist from Heathen, was a drummer. And my other best friend, Alvin Petty, who does our artwork, is a guitar player and is an artist. They were playing and they would never really jam together, but they had planned on it. And I told them I wanted to sing for them, and they said, "Well, if you learn how to play the bass, you can be our singer." I said, "Okay." So that's how that started. And then a year into that, I switched to guitar, and the rest is history. Now, my influences were Deep Purple and Cream, Led Zeppelin, and the Stones and Beatles, for sure.
Well, and of course, Black Sabbath, and the Blue Oyster Cult, and King Crimson. Yes, indeed, King Crimson. All three of those bands influenced me a lot, as well as the Deep Purple and all that. The other bands, you know, I was listening to mostly.
Johnny Cash at an early age, too, but, you know, that's pretty cool. And we had a band really before we could play, so that was our influence to start a band was, you know, that's it.
Das Rauschen ist halt dabei, dass wir mit dem immer halt leben.
Ich glaube, mit dem haben wir auch die Produktionsfrage.
Genau.
Ich wollte eine Frage. Hat nicht er die Platte
produziert? Hat sie mitproduziert, oder? Das hören wir vielleicht ein bisschen. Ja, aber eben so gesehen, was er erzählt, ich denke, mit dem können sich da viele da rein identifizieren oder so. Fast schon eine Band gehabt, bevor wir überhaupt können spielen. Und so weiter, oder? Die üblich grossen Einflüsse, die wir da hören, die wir auch ein bisschen teilen können. Ja.
Story of my life. Eine Band haben, bevor man spielen
kann. Aber es ist interessant, die Bands, die man auch aufzählt, das sind ja die, die wir alle immer aufzählen. Aber es gibt irgendwie keinen Rückschluss darauf, wieso das nachher so tönt.
Genau. Ich mein,
klar, Purple, Gitarre und so weiter. Aber wie kommst du denn darauf, diese Musik so zu machen? Weil das ist dann schon sehr ein grosser Schritt. King Crimson könnte man sagen, gut, dort gibt es den Ansatz vom Prog. Aber
ja, dort ist der Prog.
Das ist schon sehr innovativ in diesem Kontext. Also ich nehme an, das ist auch so ein bisschen die regionalen Bands, die da mitschwingen. Also Thrash-Szene, die sich langsam etabliert und so weiter.
Ich bin ja später riesen Primus-Fan geworden, ja. Und finde eigentlich am Larry Lalonde seine Beiträge fast durchwegs super interessant. Also man merkt irgendwie, der hat extrem Talent. Und irgendwie im Songwriting hat er von mir aus ruhig noch mehr Gewicht dürfen haben. Mhm. Beim Les Claypool, der ja völlig unbestritten grossartiger Bassist ist, hat er eigentlich auf dieser Platte irgendwie, das ist, also das mag eben auch am Mix liegen, aber man hört immer das Chordspiel. Also dass er mindestens zwei Töne spielt, statt halt einfach Singlelines, wie es normal ist bei Bass. Und das zieht er dermaßen durch, dass es auch ein bisschen nervige Komponente, ehrlich gesagt, hat für mich. Es ist niemandem so gegangen.
Nein.
Okay. Okay.
Ich habe es eigentlich noch cool gefunden, weil der Les Claypool ist so ein bisschen ein Trademark und den kennt man. Und ich habe es noch cool gefunden, dass man ihn auch so rausgehört, aber eben auch manchmal überhaupt nicht rausgehört. Ich finde das eben noch geil, wenn gut, das war 88, sehr lang her, aber ich finde das noch geil, wenn ein Musiker kann «Serve the song». Mm-hmm. Weißt du, was ich meine? Also, dass er sich sein Ego zurücknimmt und sein Solo spielen und sein Trademark zurücknimmt zugunsten vom Song von der Band. Und ich finde, das hört man dort sehr gut raus. Vergleichsweise mit Primus, wo der Claypool natürlich extrem omnipräsent ist.
Eigentlich kann man auch sagen, dass der Les Claypool auf eine andere Art natürlich als der Biedermann auch ein bisschen Gesangsstil übernommen hat, der so total melodielos ist. Also eigentlich.
Also ich habe mehr Probleme mit dem Claypool im Gesang als mit dem Biedermann jetzt zum Beispiel. Ja.
Okay.
Ja. Also so generell.
Würde ich mir jetzt anschließen.
Ah ja, okay. Ja, das ist schön.
Ist klar, dass
ich das mich bei so Primus.
Nein, das ist klar, dass das bei Primus auch extremes Nervpotenzial hat am Les Claypool-System.
Blind Illusion hat einen Haufen Demos gemacht. Also, da gibt es ganze Compilations, die kann man auch kaufen, wenn jemand interessiert ist. Es gibt zwei so CD-Sets mit Demos von 79 bis glaub 86, wenn es mir recht ist. Ja. Ich habe auch den Mark Biedermann gefragt, wie denn das Material zustande gekommen ist, was auf dieser Platte ist. Oder weil sie haben so viel Demo-Material gehabt. Und gewisse Songs, die wir auf dieser Platte haben, die gehen ja in 70 sogar zurück. Also sie haben das mal gefragt, ja, wie die Songs denn zustande gekommen ist. Und seine Antwort ist auch wieder ein bisschen speziell.
About the Sane Asylum. The reason we picked those songs is because some of the music was new that we were working on. And we wanted to be more than just a thrash band. We wanted to be more than just a progressive metal band. We wanted to be just something different. And so we continued to write after we got the record deal. And I think they were expecting songs like Cry of the Banshee and Destroyer to also be on there. But you see, they made the mistake, the record company did. They made the mistake of not accepting those demos as for real, like with Dave White, you know? So I thought they just didn't like that stuff. They were somewhat interested, maybe, but not enough. So when we did the Blood Shower Smash the Crystal demo and they bit, we continued to write songs more in that vein and dumped the others. And they wanted to know what happened to those songs. I said, well, you didn't sign us for those songs, you know, so we didn't think you wanted them.
Ja, also wieder mal die Fähigkeit von der Plattenfirma, also ist Kommunikationsprobleme überall, oder? Sind mal mit diesen Songs geändert, ja. Und also, ich kenne die Demos, also ich finde, das ist eine durchaus gute Auswahl von Songs, ja. Die wir da haben. Ich habe auch gedacht, wir könnten hier nochmal einen Track hören, der heisst Vengeance is Mine. Der hat so ein bisschen das Chaotische drin, das ich total liebe, aber mal schauen, was ihr dazu meint. Ja, eben, da haben wir so einen schönen Ausschnitt, den ich da liebe, das Zeug an Ihnen. Ja, aber wie ist das? Ist das etwas, was ich doof finde? Also spricht das an oder ist das zu gesucht oder zu chaotisch? Oder?
Überhaupt nicht. Also jetzt gerade mit der Aussage, wo der Biedermann gemacht hat, von wegen «We always wanted to be more than a thrash metal band», genau. Das ist jetzt ein perfektes Beispiel dafür, dass es eigentlich lupereiner Thrash Metal ist. Und der Song ist jetzt auch eher weniger prog, sondern mehr halt wirklich full on. Und das sind auch die Momente, wo ich die Platte recht feiere und sehr geil finde. Lupereiner Thrash Metal, man hört auch Bay Area raus. Ja, also das ist etwas, was mir sehr entspricht.
Also mir ist jetzt noch mal etwas in den Sinn gekommen, wenn wir jetzt das gerade gelost haben, ist, dass ich fast durchwegs bei den Thrash Metal Parts gedacht habe. Also Thrash Metal, oder? Muss ja böse sein, aber auch wirklich böse überkommen. Also man muss, im besten Fall kriegt man wirklich Schiss. Und für mich ist es einfach komplett harmlos. Also absolut einfach.
Aber dann hast du Thrash Metal nicht ganz verstanden. Thrash
Metal
ist in erster Linie auch politisch und kommt aus dem Hardcore raus. Also Thrash Metal ist hart, das bin ich einverstanden mit dir. Mhm. Aber Angst machen, das ist eher Black Metal.
Black Metal. Okay.
Würde ich auch eigentlich eher so sehen. Also, bei Thrash Metal habe ich nie etwas gesucht, wo man Angst machen sollte. Mhm. Also, da gäbe es andere Bands. Mhm. Ich finde auch, Vengeance is Mine ist eigentlich so der Song, wo man geblieben ist. Ist cool. Ja, ist ein Thrash Metal Song, hat eben wenig Prog-Anteil, wegen dem ist es cool. Und dann bleibt es. Ja, so bin ich halt, sorry. Und dann ist halt der Gesang und dann geht es eben nicht ganz auf.
Okay.
Also der geht eigentlich eher im Prog-Kontext irgendwie für mich auf, wenn es dann auch so ein bisschen einen gewissen Schall soll haben. Aber wenn es dann so geil anbrettert, dann müsste es eigentlich ein besserer Sänger sein. Das ist das. Aber dann sind wir wieder Produktion, das haben wir wieder haben wir schon mal gehabt heute. Aber eigentlich eine gute, solide Sache, super gespielt, alles einfach. Man muss wahrscheinlich wie du zu dieser Zeit dieses Album geliebt haben, um die Beziehung haben. Es ist wahnsinnig schwierig im Nachhinein, diese Beziehung aufzubauen für mich.
Okay.
Aber es ist cool.
Gut, ja. Ja, haben wir schön verschiedene Meinungen, das ist ja auch immer gut. Ja.
Best Case, oder?
Best Case, sind absolut.
Die Hidden Gems Folgen.
Ja, ja, die Hidden Gems Folgen sind ja oft Platten, die schwierig, in ihrem Kontext irgendwie schwierig sind, da irgendwo zwischendrin fallen, oder? Ja, eben, wir haben ja rückblickend ein illustres Line-Up dort beieinander, wie wir schon erwähnt haben, mit Claypool und La Londe noch. Und wie gesagt, das ist ja Pre-Primus, muss man sagen. Ja, was heisst Pre-Primus? Einfach noch keine Platte draussen gehabt zu dem Zeitpunkt, oder? Und mir hat es nicht wundern genommen, wie überhaupt das Line-Up zustande gekommen ist. Und das habe ich natürlich auch den Biedermann gefragt. Und da hat er mir im Gegensatz zur Produktion auch eine Antwort gegeben.
You know, Larry LaLonde was leaving Possessed, and he didn't tell anybody but his best friend Mike Miner, who was our drummer, of course. And we decided to get him in because John Marshall was in the spot for a second guitar player, but he was leaving to go to Metal Church, so we had to replace him really quick. And as far as Les Claypool goes, well, he learned to play in Blind Illusion when he was just 15. And so I don't know if you've ever read any of the Primus book or anything like that, but yeah, he tells the story of how Kirk Hammett came to him, how he went to Kirk Hammett looking for guitar lessons. And Kirk Hammett told him, oh, you need to ask Mark Biederman. That's who you want to learn from. And so he came to me, Les Claypool came to me in ninth grade and says, hey, I want to learn to play the guitar. Kirk Hammett says, you're the one to learn from. And I said, you don't want to learn to play the guitar. You want to learn to play the bass. Guitarists are a dime a dozen. So if you play bass, you'll always have a job. So we started in on that, and he played with in Blind. I told him, I will teach you as long as you consent to being in the band. And he said, well, he couldn't play, so how could he be in the band? I said, no, you're going to learn what we play, and that's how you're going to learn. So he started with us in Blind Illusion from day one for about a year. Then he left to go pursue some jazz so he could learn to play bass better. And he came back. And that was the second time, and we played a bunch of gigs, you know, Alvarado Park, and Exodus was getting, you know, notoriety, and we were all playing together. And then he left again, and then he formed Primus. But when it came time to record the album, we had a parting of the ways with our bass player Gino at the time, and I just went to a Primus show and told Les, hey man, we've got a record deal, would you like to play on the album? He said, yeah, if you buy me an SWR amp. So we did.
Der illustre Kreis hat sich noch erweitert um John Marshall, wo ja Gitarrist bei Metal Church war und auch der hat bei Metallica zweimal aufzutreten, wo der Hatfield seine Hand verbrennt hat oder sonst, ich glaube, ein Skater-Unfall hat er einmal, zweimal war auch ja der Rhythmus-Gitarrist noch von Metallica gewesen. Also ein illustrer Kreis, der sich da nochmal erweitert hat. Ja. Aber ja, ist noch spannend zu hören, oder? Eigentlich ist der Biedermann hat eigentlich im Claypool gesagt, ja, spiel lieber Bass oder anstatt Gitarre. Weil als Bassist hast du immer einen Job und als Gitarrist vielleicht nicht, oder? Ja, typische Frage auch natürlich, wie auch jetzt empfinden, wie die Platte nach so vielen Jahren, ja, wie sie quasi die Zeit überdauert hat. Also ist die noch relevant? Hat sie sich gut gehalten, die Platte? Also hören wir mal für das noch schnell an.
I feel it's holding up rather well. And with the new lineup, with Phil Cosentini on the drums, with Martin LeCour on guitar, and Avery Thurman on bass, all three virtuosos, add myself into that, and we've got a perfect lineup that can actually recreate all the songs from the Saint Asylum the way they were played when we were just young, because these guys are all young, and I'm still all young at heart, you know. I still do my kung fu every day and I stay in shape. As far as special favorites from the record, well, we're going to be bringing back Vicious Visions for sure this time, because we haven't played it in ever since back in the 80s. And but yeah, Death Noise, Kamikaze, Blood Shower, everything off the Saint Asylum is my favorite to play.
Ja, also er mag auf die ganze Platte, da schließe ich mich an. Einfach für mich zum Ergänzen, ja.
Von wegen gut gealtert, ich bin eigentlich nicht so wahnsinnig Fan davon, als Zeugs aufzuwärmen, ein Topf geht, aber Musik ist in der Regel eigentlich nicht so geil aufgewärmt. Mm. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber bei dieser Platte würde es mich jetzt echt wundern, wie die neu tönt. Mit neuen Musikern, nochmal neu gespielt, differenzierter, transparenter, wo man auch irgendwie einen modernen Zugang dazu finden kann. Das würde mich echt wundern, wie das tönt, weil ich glaube, vom Songwriting her und von den Songs selber kann das gar nicht altern. Also es gibt einen Haufen Musik, die nicht alt wird. Vor allem im Metal-Bereich. Da haben wir dann einfach schnell mal Klassiker und so. Aber das würde mich jetzt echt interessieren, wie das tönt mit neuen Musikern, nochmal neu gespielt 2024, 2025.
Ja. Du bist ja gesehen, letztes Jahr.
Ja, ich bin gesehen, 2023, ja. Ja, es ist brutal gut gespielt gesehen. Oder wohl auch sich ja da quasi beklagt, dass, also was heißt beklagt, er sagt da quasi das neue Line-Up kann dann sogar alle Songs spielen. Oder? Und das heisst ja umgekehrt, das Alte nicht. Oder? Also mir ist das nicht aufgefallen. Also, die haben sich alle brutal gut gefunden. Und das sind ja alles dort gestandene Musik gesehen mit Doug Piercy und Andy Galeon und der Bassist ist mir Namen entfallen, aber das sind alles Musiker gesehen, die 40 Jahre Musik machen, oder? Und das hat man nicht gemerkt, dass sie alle sehr solid gewesen sind, ja. Ist das für euch so vom musikalischen her, von der Quali, also von der Feige, fällt da etwas speziell auf? Also klar, der Claypool fällt nicht auf, weil er ja mittlerweile so einen Kultstatus auch hat, also einen Ruf hat. Aber jetzt von den Drums her zum Beispiel?
Also dort habe ich es unglaublich gewöhnlich und unbesonders gefunden. Okay. Oder sowohl vom Sound wie von den Ideen und so absolut abtretene Pfad.
Also nicht, wo auffällt.
So hart ist. Für mich ist wirklich der Superstar auf dieser Platte der Gitarrist.
Also Lalonde.
Yeah.
Ja. Also Lalonde und Biedermann, ja. Das sind zwei Gitarristen. Ja.
Ich glaube auch, ich würde so ein bisschen in die Richtung gehen. Beim Drum ist mir jetzt nicht aufgefallen, was anders wäre wie oder besser oder spezieller. Ich glaube, Gitarre, die muss man wirklich, daran muss man huldigen. Mm. Das sind gute Ideen und ich meine, das musst du zuerst mal schaffen, so viel Riff schreiben.
Und wenn es live spielst, noch wissen, wo du bist im Song, gell?
Eben, abgesehen davon, noch daran erinnern. Mm.
Aber ich würde jetzt trotzdem mal tippen, dass es eher der Lalonde ist. Aber vielleicht will ich das einfach, dass das so ist.
Yeah, also, ja, es ist schon relativ klar und schlüssig zu hören. Ich meine, was nachher bei Primus gegangen ist.
Ja. Yeah. Eben, also, zum Teil jetzt mir aber schon erinnern.
Das würde mich jetzt komplett verwirren, wenn all diese Sachen irgendwie vom Biedermann wieder kommen.
Also ich liebe die, auch gerade die Gitarrenharmonie liebe ich total. Oder? Und ich würde auch gerne ein Sample von dem abspielen. Ja, einfach was so gitarrenmäßig und auch vielleicht mehr die Proc-Seite, kommt da vielleicht auch ein bisschen mehr zum Zug. Ja, von einem Song, der heisst Death Noise. Ich weiß nicht, wie Larry Lalonde kann gerade unterscheiden vom Biedermann, aber vielleicht habt ihr das besser als ich. Also.
Nein, aber ich rede ja 88 von einer Zeit, wo man von Guitar Heroes und weiss nicht was schon jahrelang irgendwie fast schon ja, gequält worden sind. Es sind ja nur noch Gitarre-Götter entstanden überall. Und das ist jetzt das völlig absolut nicht speziell, was wir jetzt vorher gehört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil da haben wir wirklich super Gitarristen gehabt, wo wirklich das Genre nochmal aufgemischt haben von hinten nach vorne.
Aber das finde ich wirklich ein super interessanter Punkt, weil wir schreiben ja eben 88 und Nothing's Shocking. Und das ist ja eigentlich sozusagen die Hair-Metal-Befreiungszeit. Und von dem her ist ja alle, die sich gesehen haben nach einer Veränderung, ist quasi ein Heilsbringer gewesen, wo schon nur im Ansatz etwas Neues gebracht haben. Und von dem her ist ja Blind Illusion wie ein Ansatz zu dieser Befreiung, also irgendwie so eine Initiation, Initialzündung. Und Primus haben noch brutal profitiert von dem Zeitgeist anfangs 90er, ja. Wo man auch bereit war, etwas komplett Schräges, was aber super gut gemacht ist, irgendwie zu umarmen und reinzunehmen.
Ja. Oder? Ja, absolut, ja. Es hat auch ein bisschen, wenn man so will, ein Pre-Primus-Touch hat sogar auf dieser Platte. Vielleicht kann ich das auch noch einspielen, den Song. Da hört man vielleicht ein bisschen, wo Claypool ein bisschen mehr durchkommt. Ja. Das ist ein Song, der heisst «Smash the Crystal». Ein bisschen ein Novum für Fresh Metal, so Bass.
Ja, es ist aber auch die Technik, wie der Claypool spielt. Yeah. Das ist schon, also so, dass das Funkige, das er so reinbringt, durch die Art und Weise, wie er spielt und die Technik, die er auch anwendet, ist natürlich für Thrash Metal eigentlich sehr außergewöhnlich.
Ja.
Exotisch, ja.
Also, wirkt es ein Fremdkörper für dich oder geht das auf?
Wie gesagt, für mich ist es einfach ein Cocktail, der sich nie vermischt.
Aber genau das. Es muss sich gar nicht immer vermischen. Wenn du zum Beispiel mal irgendwie was kommt mit uns in? Volbeat, Elvis und Metal.
Silent Adler, Gospel und Death Metal.
Voll. Ja. Also, weißt du kannst Gegensätze zusammenführen.
Komplett.
Und ich finde, da bei Blind Illusion hat es durchaus ein, wie sagt man, also es vermischt sich sehr gut, finde ich eigentlich.
Ja, wenn man Ananas gerne auf der Pizza hat, dann sicher.
Ja, aber ich tue noch mal, ich bringe noch mal das Vivid-Album von Living Color, 88. Mm. Das war ja für uns damals schon recht mind-blowing gewesen. Also die haben alle können unglaublich gut spielen. Da sind Stil miteinander vermischt worden, nicht nur zwei, sondern etwa 3, 4, 5. Und das ist natürlich in dieser Zeit, also ist für diese Zeit ist es nicht wahnsinnig jetzt, wow, fuck, was machen denn die? Die bringen harte Gitarre mit einem Funkbass. Den Effekt habe ich, oder das macht es nicht mit mir.
Okay.
Irgendwie, so ein
bisschen. Nein, aber die haben ja alle gefangen. Das war ja nicht nur der Bassist oder nur der Gitarrist. Das war die ganze Band, die in diesen Groove reingekommen sind. Genau. Oder? Und die sind ja alle aus dem gleichen Ort irgendwie auch gekommen.
Ja, aber das ist eben das, was mich nicht so abholt, dass, weißt du, jetzt irgendwie einfach so eine Stil-Nuance reinbringen, das ist ja noch nichts, das. Du musst es irgendwie dann auch zum Leben bringen. Und das ist jetzt für mich einfach so, hey, da einfach ein Slap ziehen und da noch etwas, das ist jetzt noch nicht ganz
Be der Song. Das ist eigentlich genau das, was ich meine. Und verstand mich ja nicht falsch, Inga. Also ich finde, Stil mischen, wenn es aufgeht, absolut, das kann ja göttlich dann eine Kombination werden. Ich sage nur, für mich funktioniert das in diesem Fall hier nicht. Aber ich meine, Claypool und Lalonde haben ja noch eigentlich das einzig Richtige gemacht und irgendwie, also...
Da sind eins weitergegangen.
Ja, ein Haus weitergezogen.
Aber Philipp, ich habe noch eine Frage.
Ja, nur zu.
Das ist ja für dich jetzt schon auch ein bisschen doof, weil du hast ja mega viel Herzblut. Woran scheitert es denn? Wir sind ja nicht, also die Band ist nicht gescheitert bei uns, aber was fehlt uns? Also deine Analyse zu uns?
Ja, was ich ein bisschen raushöre, dass wir zwei Stile sind, die nicht so recht zusammenpassen, also nicht so recht zusammenkommen, das höre ich ein bisschen raus. Und Gesang höre ich auch ein bisschen raus, dass zumindest bei zwei von euch, glaube ich, der Gesang nicht so richtig passend ist. Es sind ja wirklich Fremdkörper, die nicht so recht zusammenfinden, das würde ich sagen. Und ja, wir kommen sie zusammen halt, ja.
Aber ja, also gute Frage, Bämli, aber man könnte die Frage auch noch umgekehrt stellen. Kannst du noch mal zusammenfassen, was es für dich im Kern ist, dass das für dich absolute Herzblutplatte ist?
Ich weiß nicht, mir hat es einfach vom ersten Mal, als ich es gehört habe, angesprochen. Mir hat die Kombination eben gut gefallen aus dem Progigen und dem Freshigen. Ich bin nie der reine Purist bei vielen Bands, aber auch bei vielen Stilrichtungen nicht. Mir gefallen Bands oft, wenn sie etwas offener sind. Ich kenne das vom Punk, ich kenne das vom Fresh Metal, ich kenne das von vielen Stilrichtungen. Wenn sich eine Band ein bisschen öffnet und etwas anderes noch mit reinfließen lässt oder zumindest einfach offener ist, sage ich mal. Und Prog-Seite ist bei mir nicht immer willkommen. Das ist nicht immer so. Oder ich habe eigentlich immer gerne ein bisschen die Prog-Seite. Demher, mir passt das alles wunderbar zusammen. Vielleicht ist es halt auch, gell? Ich meine, als ich die Platte gekauft habe, bin ich 18, 19 gewesen. Vielleicht ist das natürlich auch ein bisschen Zeitgeist von damals, der immer noch mitschwingt, oder? Ja. Also ich habe vorher nicht so viele Bands gekannt, die so Sachen gemacht haben. Vielleicht war es wegen dem halt ein bisschen ein Novum für mich. Ja.
Genau, weil das wundert mich, weil eigentlich 88 sind wir relativ spät schon. Also Thrash Metal ist eigentlich voll am Blühen.
Ja, ja, absolut.
Es hat, glaube ich, auch schon Bands wie Watchtower gegeben mit dem ersten Album.
85 sogar.
Genau.
An die habe ich auch gedacht.
Und darum ist für mich noch schwierig. Weißt du, was die so abgeholt hat vom «Wow, das ist wie so unique» oder
ja,
da sind wir doch schon voll drin gewesen, in dem ganzen
ja.
Zusammenmischen von Stil und weiss nicht was.
Ich weiss nicht, mir hat auch da die Kombination speziell gut gefallen, die sie irgendwie zustande gebracht haben. Also okay. Es ist auf die Summe von den Teilen, halt, wo mir sehr gut funktioniert und harmoniert, wo vielleicht bei euch weniger ist. Ja.
Die ersten paar Minuten waren für mich eher auch ein bisschen abschreckend. Weil das fängt ja recht hippie an, so irgendwie so sehr krautig fast schon.
Ja.
Dann habe ich gedacht, ach du Scheiße.
Wieso habe ich auch gesagt?
Muss ich das jetzt, geht das jetzt so weiter oder kommt noch etwas, wo ich kann sagen, okay. Also es hat mich dann überrascht, was nachher noch alles gekommen ist. Es war wirklich so ein bisschen ein Überraschungsei gewesen, die Platte.
Mm. Also durchaus positiv.
Ja.
Oh, wow.
Aber kannst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie das Konzert war? Haben sie dann einfach 1:1 die Sane Asylum Abend gespielt?
Nein, sie haben ja neue Platten gemacht. Ah, okay. Sie haben ja zwei weitere Full-Length-Platten gemacht, wobei die eine wollen sie vergessen haben mittlerweile, weil das ist so eine seltsame Stoner-Platte, die sie gemacht haben. Mhm. Also ganz eine schlechte Platte, finde ich jetzt. Ja. Okay. Und sie haben eine neue Platte, also vor 2-3 Jahren haben sie eine Platte gemacht, die heisst Wrath of God. Oder Wrath of Gods. Ich weiß nicht, ob es Einzahl oder Mehrzahl gerade ist, auswendig. Da habe ich ein Sample am Schluss. Das ist nicht viel moderner produziert. Aber irgendwie sind sie sich treu geblieben und irgendwie ein bisschen offener geworden. Haben wir am Schluss dann noch. Was man auch noch sagen kann, ist, also das als kleiner Exkurs vielleicht, wenn sie die Platte aufgenommen haben, sie haben sie im Studio aufgenommen, wenn man sie nicht hört. Was? Auf jeden Fall im Studio oben dran hat eine relativ bekannte Band gespielt. Also, was heißt gespielt, aufgenommen. Und das hat dazu geführt, dass der gute Mark Biedermann sogar dort einen Gastauftritt hat. Und vielleicht kann man das schnell hören, um was es hier geht.
We were recording the Sane Asylum at the studios where Bloister Cult was upstairs in Alpha and Omega. And we were downstairs in Studio D at Hyde Street Studios in San Francisco. And Sandy literally heard me playing through the walls and he asked to come in and meet us. And so we said, of course, well, you know, he is asking permission. So this guy walks through walls, doesn't he? He doesn't need permission to come in and talk to us. So he came in and carried me upstairs, and the rest is history. Memories from these recordings I wish to share. Yeah, a lot. The last time I drank tequila was the night before I recorded the solo on I Am the One You Warned Me Of. Mm-hmm. Sandy wanted it a little more swaggering and not so perfect. And so the solo at the end of the I Am the One You Warned Me Of on the Bloister Cult Imaginos record was the last night I drank tequila. That was the night before. I came back the next day with a hangover and nailed it in one take.
Du bist ja ein bisschen, glaube ich, Blue Oyster Cult am affinsten.
Bin mega Fan.
Genau. Ja, ich aber eigentlich
Imaginos, auch. Imaginos, zu meiner Schande, das ist ja ein Sportsalbum.
Ja, 89, glaube ich.
Genau.
Der muss ja fast gleichzeitig, glaube ich, wie es sein.
Eben genau. Bin mir jetzt bei 83 aufgehört.
Ah, okay.
Ich kenne, glaube ich, 3 Songs.
Und wahrscheinlich gerade die 3 falschen.
Was ich nicht noch gefragt habe, ist natürlich, wie ist es eigentlich weitergegangen, weil es ja dann nicht mehr passiert. Blind Illusion, eine Platte, ein bisschen tourt, dann sind sie verschwunden, Primus ist aufgekommen und irgendwie ist dann alles ein bisschen zum Ende gekommen. Und mir hat es ein bisschen Wunder genommen, weil ich habe damals gewusst, dass sie Demos gemacht haben für eine zweite Platte. sie sind in Verhandlungen mit einem Major, also mit CBS. Ja, und mir hat es auch Wunder genommen, was da passiert ist, ob das einfach alles auseinandergefallen ist. Und das ist seine Antwort. Und die ist eigentlich echt klassisch für das Musikbusiness, sage ich mal.
So after the Sane Asylum, a follow-up record was apparently in the works, but fell through due to complications with CBS Sony. Is this correct? Yes, it is. That would be the medicine show, Espionage in Hell. And we trickled it out here and there, a demo style, but nonetheless, it was recorded really well at the Hyde Street Alpha and Omega Studios. Sandy Perlman was helping out, and he was going to produce the record, but everything all fell through, so whatever. Sony bought CBS out, and they dropped all the bands that weren't like, you know, long-time runners.
Ja, das klassische Muster, oder? Ja. Das klassische Muster, ein Label übernimmt ein anderes Label, schmeißt mal alle raus, die nicht irgendwie lange Historie haben, nicht bekannt sind. Das kennen wir ja auch von der Grunge-Zeit, da sind alle Hair-Metal-Bands weg gewesen, oder? Also gut, ja, ich habe dann noch gefragt, wie es jetzt weitergeht. Oder das wäre also dann auch logischerweise, dann, nachdem so lange nichts passiert ist, was jetzt eigentlich so Zukunft ist von Blind Illusion, ob da noch viel passiert in Zukunft. Und das ist die Antwort dazu.
Oh, as far as what does the future hold for Blind Illusion? Well, I'm certain that it's holding quite a bit since I've got these young guys. You know, the accumulated age of the three band members with me now is just about 10 years older than myself. So as long as I'm alive and doing it, we're going to be doing it. And even if I go to Croke City, I think they're still going to be doing it because they got it. They got it.
Schön optimistisch für Zukunft, oder? Und nicht ganz Zukunft, aber wir könnten ja noch einen Song hören, der erst 2 Jahre alt ist, im Vergleich zu einem, der 37 Jahre alt ist. Und das ist von letzter Platte und der Song heisst «Straight as the Cobra Flies».
Every orifice and pore, I re-enter my body and I live once more. So keep the grin out your ears and the sweat out your eyes, and you throw the book at me straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies.
Ja, kommen wir doch ein bisschen zum Schluss, Schlussrunde so. Ja, sind wir 2 Fragen. Eben, was so Fazit jetzt über alles gesehen, wenn man so auf eine Punkteskala würde tun, halt von eben das übliche 1 bis 10 quasi. 1 schlechteste, 10 das beste oder meinetwegen 0, wenn es gar nicht ist. Oder, bis 10. Wo würdet ihr so einordnen und was meinen die, eben, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, warum jetzt mich so abgeholt und euch nicht vielleicht? Ja,
ja, das meiste haben wir eigentlich schon gesagt. Und jetzt wissen wir eigentlich auch, dass du einfach sehr jung warst damals. Nein, Blödsinn. Ich glaube wirklich, dass das jetzt eine Platte ist, die man hätte müssen 1988 entdecken.
Was würdest du so für Punkte geben? Also ich weiss, das ist immer das gleiche Spiel.
Ah, okay, okay. Also von 1 bis 10?
Ja, ja, ja.
Okay. Etwas zwischen 4 und 5.
Okay.
Mhm. Kann ich nicht viel Schlaueres dazu sagen. Ich glaube, ein 3.
Ein 3? Mhm. Wow.
Weil es einfach viel bessere Musik gibt.
Mhm.
Das tut mir irgendwie wie bei 2 für dich. Das musst du nicht finden. Ich nehme die nachher sehr gerne in den Arm. Da reden wir nochmal drüber. Ich glaube, weißt du, ich habe so viele so Platten, die ich einfach unglaublich cool finde und niemand sonst. Und eigentlich das Gefühl. Genau, das, ja, genau. Ja. Und das Gefühl will ich dir nicht nehmen, weil das ist eigentlich der Stein und behalte das. Und das muss ja gar niemand, ich weiss, du funktionierst auch so, das muss gar niemand toll finden.
Punkte vergeben finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich bin da sehr differenziert. Also ich würde jetzt. im Sound würde ich jetzt etwa 0,5 Punkte geben. Einfach für den Willen, dass da überhaupt irgendjemand hat wollen, etwas rausholen. Für Songwriting hätte ich dann schon irgendwie vielleicht 7 oder 8 ausgepackt. Einfach auch aus Respekt davor, was sie damit wollen. Finde ich ein bisschen schwierig mit dem Punkt zu verteilen. Yeah. Aber es ist, selbst wenn es Leute da innen in dem Raum gibt, wo mit dieser Platte nicht viel anfangen können, haben wir wirklich jetzt irgendwie eine echt coole Runde gehabt mit verschiedenen Themen, die wir haben aufgreifen können, sei es Produktion, sei es was auch immer. Und allein das, für das finde ich, kommt die Folge 11 von 10 Punkten.
Oh, jetzt.
Vielen Dank, Philipp, dass du uns die Platte. Ich bin auch total froh, dass ich jetzt ein bisschen besser weiss, was Primus vor ihrer grossen Karriere gemacht haben. Und irgendwie bereue ich keine Sekunde von dieser Platte, die ich gehört habe. Ich finde irgendwie, es gibt so viele Platten, die interessant sind, auch wenn sie nicht überspringen auf einen. Und die gehört auf jeden Fall für mich dazu. Schreibt uns da draussen, was ihr dazu findet. Und wir verabschieden uns und bleibt super, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.